Hallo und guten Morgen am Sonntag vor dem Ostersonntag. Bischof Christian Steblan ist bei mir und finden Sie es eigentlich okay, Herr Bischof, dass der Ostermontag nun abgeschafft wird als Feiertag, um damit Geld zu sparen und, wie es bei den Dänen so ist, das gesparte Geld der Bundeswehr zukommen zu lassen? Also ich fand den Ostermontag ja immer schön, mir wird er fehlen.
2. April, lieber Herr Wittke, 2. April. Wir haben den 2. April-Scherze, sind gestern dran gewesen. Heute sind Sie damit ein wenig spät, aber schönen guten Morgen.
Ja, Sie haben sofort gemerkt, Sie haben mich durchschaut. Wenn das wirklich eine reale Idee gewesen wäre, dann hätten Sie das bestimmt auch mitbekommen. Also, wir können uns weiterhin auf den Ostersonntag und den Ostermontag freuen.
Und auf den Gottesdienst heute Morgen. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Herr Bischof, König Charles III., der ist vor wenigen Tagen hier in Berlin gewesen. Was hätten Sie ihn eigentlich gefragt, wenn Sie getroffen hätten? Oder haben Sie ihn getroffen?
Nee, ich habe ihn nicht getroffen. Er gilt ja als grüner König, also als jemand, der sich sehr für den Klimaschutz engagiert. Ich hätte ihn gern gefragt, ob die Insel das erste klimaneutrale Land in Europa wird und ob uns das nicht in Europa jenseits des Brexit dann auch auf eine neue Weise wieder verbindet.
Oh, ich hätte da seine Antwort gerne gehört. Er hat ja die große Verbundenheit von Deutschland mit Großbritannien hervorgehoben. Sie sind auch schon mehrmals in England zum kirchlichen Austausch gewesen. Welche Verbindung gibt es da?
Ja, wir haben eine ganz enge Partnerschaft mit der Diözese in London. Die Bischöfin dort ist Ehrenpredigerin bei uns im Berliner Dom. Mhm. Ich finde immer, Partnerschaften helfen einem zu sehen, was noch alles möglich ist in einer nochmal ganz anderen Welt, in einer so durch und durch multireligiösen Stadt, wie es London ist. Und man lernt sich in so einer Partnerschaft ja auch selbst immer ein bisschen besser kennen im Gegenüber. Mhm. Und da wir in Deutschland nicht so ganz viele Metropolen in der Größe Berlins haben, ist es natürlich für die kirchliche Entwicklung hochspannend, wie es die Menschen machen mit der Religion in einer noch viel größeren europäischen Hauptstadt. Was brauchen die Menschen da zum Leben von ihrem Glauben und von den Menschen, die von diesem Glauben erzählen?
Was machen die anders in England, in London?
Die haben zum Beispiel ein ganz anderes Verhältnis zur Mitgliedschaft. Die zählen ihre Mitglieder nicht, sondern da, wo eine Kirche ist, ist die für alle Menschen in dem Bereich, die dort leben, zuständig. Da kann jeder und jede hinkommen, auch wenn sie zu einer anderen Religion gehören oder eben schon ganz lange gar nicht mehr irgendwie bei der Kirche waren oder sind, und können vom Priester, vom Pfarrer einen Segen erbitten zum Beispiel. Oder dass man zusammen einen Gottesdienst feiert oder dass für sie gebetet wird oder dass sie etwas anderes zusammen machen. Das finde ich total beeindruckend. Sie haben sich ganz abgekoppelt von dieser Frage, wer ist jetzt sozusagen quasi in unserem Verein? Ich sage das mal in Anführungsstrichen. Und das gibt dem Glauben und dem Glaubensleben eine große Weite und Tiefe.
Ein anderes großes Thema in der vergangenen Woche, das mich auch heute noch in der Kirchenbank beschäftigt: Wie diskutieren wir heute noch miteinander? Also Gewerkschaften und Arbeitgeber finden keine Einigung. Der Koalitionsausschuss tagt in Überlänge und trotzdem bleiben die Ergebnisse vage. Diskutieren wir zu viel oder zu wenig? Oder wünschen wir uns am Ende doch einen freundlichen Monarchen? Ich will immer noch Prinz sagen. Also ich meine King Charles, der sagt, wo es lang geht, und das machen wir dann so.
Ich glaube nicht, dass es in England so ist, weder in Sachen King Charles noch in Sachen parlamentarische und gesellschaftliche Auseinandersetzungen. Der Verschleiß der Regierung in England ist doch erheblich größer gewesen in den letzten Jahren. Aber Sie haben ja auch recht, es wirkt oft so unversöhnlich, so polarisiert bei uns. Und andererseits, Arbeitskämpfe und Streiks gab es auch schon, als ich klein war, da auch zum Teil in ganz anderem Stil. Und es ist gut so, es ist wirklich gut so, dass es das gibt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer diese Rechte haben. Ich finde, das hält man schon auch mal aus. Und die Koalition auch, doch, die hält das auch aus. Wir halten uns, glaube ich, oft selber im Streiten nicht so gut aus. Ich finde, das wäre wichtig, dass wir wieder mehr lernen. Streit ist ein Motor für Entwicklung, wenn man es richtig macht. Und das heißt, wenn man den Respekt vor dem anderen, vor dem Menschen, vor der anderen Person bewahrt, also Streit in der Sache ermöglicht und nicht gegen die Menschen.
Respekt bewahren und nicht gegen die Menschen, das finde ich gut. Christian Lindner von der FDP, der ist ja richtig philosophisch geworden, ne? Wir haben uns auseinander geschwiegen und wir haben uns zusammen diskutiert.
Kein schlechter Satz.
Kein schlechter Satz, finde ich auch. Herr Bischof, ich merke, dadurch, dass ich das hier mit Ihnen jetzt ja auch schon durchaus ein bisschen häufiger mache, bleibt auch so ein bisschen was hängen. Also ich hoffe das zumindest. Als ich nämlich so überlegte, Sie zu fragen, was für ein Sonntag wir heute haben, kam mir so in den Sinn, vor Ostern hat es doch immer diese Geschichte gegeben, bei der Jesus in die Stadt reitet und dann wird er bejubelt, begrüßt und die Leute legen Palmenblätter aus und so weiter. Und so ein bisschen habe ich überlegt, Moment, das war doch in den letzten Sonntagen, hat es das noch nicht gegeben. Aber da kommt doch noch immer, oder? Diese Geschichte. Gibt es noch? Also vor Ostern, ist das heute der Sonntag?
Herr Wittke, wird bei Ihnen auch Bingo gespielt bei Radio Paradiso? Das wäre jetzt jedenfalls ein Bingo. Bingo. Palmarum heißt der Sonntag. Ah. Oder auf Deutsch Palmsonntag. Okay. Die Menschen winken mit Palmzweigen dem in die Stadt Jerusalem auf einem Esel einreitenden Jesus zu. Genau die Geschichte werden wir auch gleich hören. Früher habe ich übrigens das, es gibt ja so Geschichten von Verhörern, also wo
man sich
so,
von Verhörern?
Na, wo man sich verhört.
Ja, okay. Ja, ja, okay.
Und ich habe immer Psalmsonntag gehört. Nicht Palmsonntag, so, sondern Psalmsonntag. Ich dachte, das heißt ja immer so an anderen Stellen, man soll Gott loben mit Liedern und Psalmen.
Ja.
Und Psalmen sind ja jüdische Gebete, Lieder, die wir gut kennen. Da habe ich immer gedacht, ja, dann sollen wir eben alle noch ein Gebet oder ein Gedicht oder ein Lied schreiben und ihn damit loben und ihm zujubeln. Passt auch irgendwie. Palmsonntag, Psalmsonntag.
Da mussten Sie erst Bischof werden, um das rauszufinden.
Ja, das hat schon ein bisschen früher eingesetzt.
Also dem Jesus wird dazu gewunken mit Palmenblättern und beim Berliner Halbmarathon wird heute mit Schildern den Läuferinnen und Läufern zugewunken, heute am Palmsonntag. Nicht die Blätter einer Palme, sondern die Blätter der großen, schweren Bibel schlagen wir jetzt auf. Herr Bischof, welche Bibelstelle ist denn heute dran und worum geht es?
Ja, Johannesevangelium, also Neues Testament, viertes Evangelium und der Bericht vom Einzug Jesu in Jerusalem zum großen Fest. Johannes 12. Kapitel, ich lese. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach.
Was heißt nochmal dieses Wort verherrlicht, als er verherrlicht wurde?
Also, als er vor Gott und vor der Welt in seinem wirklichen Glanz erscheint.
Die Bibelstelle mit dem Esel, so ist sie mir auch immer, zumindest als Kind immer so in Erinnerung geblieben, auch vielfach gemalt. Und Herr Bischof, Zeitschiene. Zeitschiene.
Ja.
Weiß Jesus an der Stelle schon, dass er sterben wird? War das vorher? Die Geschichte mit Judas und dem.
Das war gut, dass Sie fragen. Nein, das war nicht vorher, sondern das kommt danach noch. Aber es gibt den Satz, als er mit seinen Jüngern hinaufgeht nach Jerusalem, da heißt es, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Also hinauf heißt, Jerusalem liegt ja nun wirklich auf dem Berg und sie kommen sozusagen durchs Land gezogen und müssen dann am Ende sozusagen diesen Aufstieg nach Jerusalem machen. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und dort wird man sehen, dass der Menschensohn leiden und sterben muss und auferstehen. Das ist also schon Thema gewesen. Aber die Szenen, die Sie jetzt meinen, Geißelung, Festnahme, Verspottung, Kreuzigung und eben auch das, was dieser Festnahme vorangeht, das Beten im Garten Gethsemane.
Ja, das meine ich.
Das war alles noch nicht.
Das war noch nicht. Weil ich frage mich, weiß Jesus an dieser Stelle schon, dass ihm was Schlimmes bevorsteht?
Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, ja. Diese Spannung, die sich ja auch in diesem Text wieder zeigt, dass da so ein Volk ist, also ganz viele Menschen an der Straße, die ihm zujubeln und die feiern, dass jetzt Jesus kommt und sag jetzt mal, das tun wird, was man vom Messias erwartet, dass er das Volk erlöst, dass er von der Fremdherrschaft, von der römischen Herrschaft befreit, dass er die Menschen zurückführt an das, was das Leben ausmacht und sie sozusagen in ein neues Leben hineinführt. Das erwarten die ja in einer ganz bestimmten, durchaus auch politischen Weise. Und die Spannung, dass das mit Jesus verbunden ist, aber sich nicht so mit Jesus erfüllt, wie die Menschen das erwarten und deshalb jetzt Hosianna rufen, aber schon relativ bald kreuziget ihn, weil die Erwartungen enttäuscht werden. Das alles, sie sind da super mit dem Esel, das alles zeigt sich in dem Esel. Denn der König, von dem sie rufen, da kommt der König, der kommt eben nicht auf einem Vierspänner mit ganz vielen tollen Pferden noch ein bisschen Schweif drumrum, sondern er kommt auf dem Tier der Niedrigkeit. Er reitet auf einem Eselsfüllen, auf einem jungen Esel hinein. Und das ist genau das Zeichen, die Erwartungen, die man eigentlich hätte, werden an dieser Stelle gebrochen. Und die rufen, siehe, dein König kommt. Und dann gibt's aber auch schon die anderen, die sagen, na, der hat den Lazarus von den Toten auferweckt. Daran erinnern wir uns. Deswegen sind wir so froh. Aber dieses, was sich nun wiederholen wird in dem Jesus selbst, in den Tod gehen und aus dem Tod herausgerufen werden, das ist sozusagen in dieser Erinnerung an den Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat, schon einmal dran. Aber es ist eine ganz andere Geschichte und auch andere Erwartung, als die vielen, die rufen, siehe, da kommt der König, der weltliche König, der jetzt alles anders machen wird.
Okay, das mit dem Lazarus trägt mich jetzt ein bisschen raus, weil ich das nicht so richtig auf dem Schirm habe, was da gewesen ist. Mich interessiert vor allem auch so diese Psychologie des Jesus an der Stelle, dieses schon zu wissen, okay, da wird etwas Schlimmes passieren. Ich kann die Erwartungshaltung, die an mich gestellt wird, alle jubeln mir zu, so nicht einhalten. Das kann ich auch in mein Leben und in unser Leben vielleicht so reinholen, dieses, okay, manchmal in Situationen reinzugehen, wo man denkt so, boah, das wird richtig schwierig und ich weiß nicht, ob ich dem, was da kommen wird, gewachsen bin.
Verstehe. Also, so klingt es mir ein bisschen zu sehr, auch nach einer subjektiven Niederlage sozusagen. Ich glaube, hier würde ich eher formulieren, Jesus bricht die falschen Erwartungen, die wir oft mit Messiasen verbinden. Mhm. Also diese Vorstellung, da muss jetzt einer oder eine kommen und die macht dann alles gut. Diese Vorstellung von Messianität, die wir bis heute an manchen Stellen tragen, da kommt der eine oder die eine. Und
die regelt das dann.
Die regelt dann alles, wenn jemand neu auf eine Arbeitsstelle kommt oder in die Leitung eines Hauses oder in ein Team und dann verbindet sich mit ihm alles oder mit ihr und die soll alles jetzt besser machen. Und dann wissen wir ja in der Regel auch schon alle vorher, da steckt eine große Falle drin. Wer jemanden so überfrachtet, der verurteilt ihn eigentlich schon vorweg zum Scheitern. Und damit bricht Gott auch im Blick auf unsere Glaubensgeschichte, sage ich jetzt mal, damit bricht Gott sozusagen in diesem Moment, dem er sagt, der da kommt und von dem ihr alles erwartet, von dem erwartet ihr zwar alles zurecht, denn er wird das neue Leben in diesem Leben finden und aus dem Tod auferstehen, aber das, was ihr alle von ihm erwartet, das wird er nun wiederum nicht tun. Das ist dann nämlich unsere gemeinsame Aufgabe. Ich sag mal, in gewisser Weise ist es auch das Ende einer falschen Vorstellung von Messianität und Messianismus. Davon reden wir ja bis heute in der Politik. Manchmal ist es das Ende einer falschen Vorstellung und der Beginn auch einer Form von Demokratisierung des Glaubens. Denn dadurch, dass Jesus vom Tode erweckt wird, kommt die Aufgabe, diese Welt zu erleben und anders zu leben, jetzt auf alle.
Es ist ja auch keine Geschichte des Scheiterns.
Nein.
Sehr spannend. Jetzt haben wir am Anfang, Herr Bischof, viel über England und König Charles III. Gesprochen und dazu hat es ja auch in der Presse viele schöne Fotos gegeben, aber ein anderes Land oder in einem anderen Land geht es gerade ganz schön hoch her und das ist wirklich sehr salopp formuliert. In Israel, die Menschen gehen auf die Straßen und protestieren gegen die Reformen, die der Regierung noch mehr Macht geben würden, mit der die Regierung sogar über die Gerichte herrschen könnte. Ich weiß, ihre Verbundenheit mit Israel ist zumindest genauso groß wie nach Großbritannien, wenn nicht sogar noch größer. Deswegen passt es vielleicht jetzt bei der Fürbitte, zu der wir kommen, nochmal ganz speziell an die Menschen in Israel zu denken.
Gott, wir bitten dich für die liberalen Demokratien auf der Welt. Israel ist eine starke davon. Wir bitten dich, stärke die Menschen im Miteinander und in der Achtung vor dem anderen. Stärke sie in der Überzeugung, beteiligen ist der Schlüssel des Zusammenlebens und Teilen von Macht und Gewalt in den verschiedenen Gewalten unseres modernen Staates. Stärke uns dafür zu streiten und zu hören. Gott, wir bitten dich, lass uns nicht resignieren, gib uns Vorfreude, von dir noch viel zu erwarten. Wir bitten dich, lass uns unsere Erwartungen nicht überfrachten und zu groß werden. Das Leben bleibt mehrdeutig und du mittendrin gibst uns eine Richtung. Wir danken dir.
Amen. Einige sind schon durch, andere brauchen noch ein paar Minuten beim Berliner Halbmarathon, der im wahrsten Sinne des Wortes gerade noch läuft. Wir kommen zum Segen, damit es hoffentlich bei jedem und jeder auch in der kommenden Woche läuft und sie gesund bleiben mögen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, haben Sie eigentlich schon mal so einen Lauf wie dem Halbmarathon beigewohnt oder dem Großmarathon, also dazugeschaut oder wenn dann nur im Auto im Stau ringsrum gestanden?
Nein, nicht im Auto im Stau. Ich war früher öfter und habe mir den Zieleinlauf beim Berlin-Marathon angeschaut, ja. Als er noch an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war, ist schon sehr früher, oder?
Ui, das ist wirklich, also da bringen Sie mich sogar
so in den 90er Jahren.
Ah ja, da waren Sie dabei und haben dazu gejubelt.
Genau, ja, ich fand es toll, wenn die da ankommen. Na,
tolle Stimmung. Ja. Haben Sie in letzter Zeit auch mal die Tischtenniskelle, Ihren guten Vorsatz, in die Hand genommen?
Ja, einmal schon in diesem Jahr. Einmal, ja, immerhin ist immerhin. Ein Anfang. Ne?
Einmal ist
aber
keinmal.
Aber es reicht nicht.
Ich glaube, ich werde Sie da mal so ein bisschen durch eine Herausforderung, dass wir gegeneinander spielen, irgendwie mal motivieren. Dass Sie mal wieder die Kelle in die Hand nehmen. Mal sehen, wann ich dazu komme und daran denke. Wir wünschen Ihnen einen guten, einen sportlichen und ja, wie eben schon angedeutet, einen gesunden Start in die Woche. Schöne Osterferien, wenn Sie dann Schulferien haben und nutzen können, kommen Sie gut durch die nächsten Tage.
Ja, gesegnete Woche, stille Tage auf den stillen Karfreitag hin.
Gottesdienst im Gespräch, nur hier auf Ihrem Radio Paradiso.